Ja, wir haben heute das Thema aus dem Titusbrief, Kapitel 2, Verse 11 bis 15, über die Gnade Gottes. Und es werden hier zwei ganz große Eigenschaften der Gnade Gottes genannt. Die eine ist, dass diese Gnade Gottes erschienen ist und Heil bringt. Und zum anderen, dass diese Gnade Gottes uns Unterricht erteilt. Zunächst über den ersten Teil, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen oder die heilbringende Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen. Wer hat überhaupt Gnade nötig? Gnade haben Menschen nötig, die Schuld auf sich geladen haben und rechtmäßig verurteilt sind. Die können auch bei uns ein Gnadengesuch stellen an den Bundespräsidenten. Manchmal sagt er nein, in der Regel nein oder manchmal vielleicht auch ja, keine Ahnung. Gnade bedeutet also etwas, was man nicht verdient hat, obwohl man schuldig geworden ist. Und jetzt sagt die Bibel, dass diese Gnade Gottes erschienen ist, heilbringend für alle Menschen. Gnade Gottes kann man nicht sehen. Man kann Auswirkungen der Gnade sehen, aber Gnade selbst ja nicht. Und doch sagt die Bibel, sie ist erschienen, nämlich als der Jesus Christus hier auf diese Erde kam. Er ist tatsächlich die personifizierte Gnade Gottes. Gnade für uns, weil wir schuldig vor diesem Gott sind, weil wir alle Sünder in Gottes Augen sind. Das Urteil Gottes über uns ist nicht schmeichelhaft. Die Bibel sagt, es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes, Römer 3, 23. Das heißt, wir sind alle auf dem Weg ins Verderben und können uns selbst nicht retten. Und dann erscheint die Gnade Gottes und bringt Heil für alle Menschen, für dich und mich. Und die erste Frage, die sich natürlich stellt, hast du diese Gnade Gottes in Anspruch genommen? Gnade steht zur Verfügung, aber Gott zwingt niemanden. Er bittet, dass wir mit unserer Schuld zu seinem Sohn kommen, sie bekennen und an ihn glauben als den Retter. Dass wir dann Begnadigte sind, weil wir unser Heil nicht verdienen können. Kannst du sagen, ich weiß, dass dieser Jesus meine Schuld mir vergeben hat, dass er am Kreuz für mich gestorben ist, dass ich wirklich begnadigt bin? Das Zweite, was wir aus diesem Vers lernen können, dass sie erschienen ist, mit dem Ziel, Heil zu bringen, Vergebung zu bringen für alle Menschen, dass keiner zu schlecht ist, aber auch keiner zu gut ist. Paulus, ehemals Saulus, der schreibt einen Brief an seinen jüngeren Freund Timotheus und sagt, dass ihm, dem ersten Sünder, diese ganze Barmherzigkeit Gottes widerfahren ist. Er nennt sich also der Größte der Sünder. Und wenn für den größten Sünder Gnade Gottes möglich ist und sie auch für ihn erschienen ist, dann gibt es ja nicht die Ausrede, ich bin zu schlecht. Aber ich glaube, manchmal haben wir eher die Ausrede, ich bin zu gut. Ich brauche überhaupt keine Gnade. Seht ihr, als ich in so einem Medenbach noch wohnte als Kind, dann gab es schon mal so Kämpfe Oberdorf, Unterdorf. Dann nahm man so jemanden in den Schwitzkasten und dann musste er um Gnade winseln, damit er wieder freikäme. Die Gnade hat denjenigen, der ihn in dem Schwitzkasten hasste, nichts gekostet. Aber damit Gott uns seine Gnade anbieten kann, musste sein eigener Sohn sterben. Und er starb tatsächlich für alle Menschen. 1. Timotheus 2 sagt, er hat sein Leben gelassen als Lösegeld zugunsten aller. Wollen wir auch diese Gnade Gottes allen Menschen anbieten? Oder dem lieben Nachbarn doch nicht? Oder dem bösen Nachbarn? Oder vielleicht dem Arbeitskollegen nicht? Weil wir denken, na, wenn der in die Hölle kommt, das geschieht ihm recht. Adolf Eichmann zeichnet für den Mord an 6 Millionen Juden aus. Und der wurde nachher dann vom israelischen Mossad in Buenos Aires geschnappt und nach Israel übergestellt und saß dort im Gefängnis und ein Seelsorger wollte ihn besuchen. Und er fragte sich, kann ich diesem Mann die Gnade Gottes anbieten, der für den Mord an 6 Millionen Juden verantwortlich ist? Und der Seelsorger sagt, jawohl, die Gnade Gottes gilt auch für diesen Menschen. Und er hat sie ihm angeboten, nach meinem Wissen hat Adolf Eichmann die Gnade nicht nehmen wollen. Gnade muss man in Anspruch nehmen. Man muss wissen, ich bin tatsächlich völlig abhängig von Gottes Gnade. Ich kann mir den Himmel nicht verdienen. Mein Wunsch ist, dass ihr alle sagen könnt, jawohl, ich bin begnadigt. Ich weiß, mein Heiland starb für mich. Er hat mir meine Schuld abgenommen. Ich gehöre jetzt ihm an, bin ein Kind Gottes geworden. Wenn nicht, kannst du das heute erleben. Am 28. September 2025. Dann sagt die Bibel hier weiter, dass die Gnade Gottes uns unterweist oder unterrichtet. Und jetzt kommt es darauf an, wen sie unterrichtet. Jetzt nicht mehr alle Menschen, sondern nur noch uns, die Begnadigten. Für jemanden, der noch nicht die Gnade Gottes in Anspruch genommen hat, der noch nicht Vergebung seiner Sünden hat, gilt die einzige Aufforderung Gottes, tu Buße, kehr um, bekehre dich. Weiteren Unterricht erteilt er gar nicht. Aber für solche, die ihr Leben diesem Herrn Jesus Christus übergeben haben, die Kinder Gottes geworden sind, die bekommen jetzt Unterricht. Und ich erinnere mich an meine Schulzeit, da war mancher Unterricht sehr langweilig. Manche Lehrer waren ganz ätzend und manche Schulstunden haben wir sogar geschwänzt. Das war so Unterricht, ganz normaler Unterricht. Und die Frage ist, wollen wir wirklich unterrichtet werden? Oder wollen wir auch so Unterrichtsstunden mal schwänzen und lieber sagen, Herr, das will ich nicht hören. Denn Unterricht, der ist schon mal ziemlich ins Herz gehend und Unterricht von dieser Gnade Gottes, die geht ins Mark, die bleibt nicht oberflächlich vorm Gesicht stehen, die geht wirklich tiefer. Und aus diesem Unterricht kann man gar nicht irgendwie sagen, jetzt haben wir genug Unterricht bekommen. Als ich die Schule beendet hatte, da gab es nachher noch eine Ausbildung und da war der Unterricht eigentlich zu Ende. Aber Unterricht Gottes gilt bis an Lebensende. Sogar der Älteste unter uns ist noch in diesem Unterricht. Und das Ziel dieses Unterrichts ist, dass wir zur Ehre Gottes leben. Das kann man darüber stellen. Und es ist ein Akt der Gnade, dass er uns unterrichtet. Gott möchte nicht, dass wir einfach als seine Kinder irgendwo hinlaufen, sondern er möchte, dass wir für ihn leben, aber auch selbst dann ein glückliches Leben führen, das uns selbst Freude macht. Gott ist doch kein, der nur noch gängelt und drückt. Er möchte uns glücklich machen. Aber Wege, die wir selbst auswählen, Wege, die wir beschreiten ohne Gott, das sind keine glücklichen Wege. Vermeintlich glücklich, aber das wirkliche Glück ist nicht da zu finden. Deswegen ist es gut, wenn dieser Gott uns Unterricht erteilt. Und er gibt die Bibel an, warum, mit welchem Zweck er Unterricht erteilt. Er gibt hier erst an, damit wir die Gottlosigkeit verleugnen, also zur Gottlosigkeit Nein sagen. Nun ist das uns klar, oder? Wenn man Kinder Gottes ist, dann möchte man doch nicht gottlos leben. Und wir denken, das geht doch überhaupt nicht. Ich kenne doch diesen großen Gott zum Vater. Aber dieser Bibeltext, der ist hier ganz praktisch. Und er möchte uns unterrichten, damit wir unser ganzes Leben in Abhängigkeit von Gott führen. Nicht gottlos leben. Wenn du ein neues Auto kaufen willst, dann gehst du auf mobile.de und dann klickst du dich durch und dann gefällt dir ein Auto und dann kaufst du dieses Auto. Und was hast du gemacht? Das Auto gottlos gekauft. Ohne Gott gekauft. Merkt ihr, die Gnade Gottes möchte jetzt, dass Gott uns wirklich im Leben leitet, dass wir Entscheidungen mit ihm treffen und nicht ohne ihn. Natürlich kann man das auch überspitzen. Ich muss mich nicht jetzt prüfen, ob ich eben ein Bonbon einstecke, damit meine Stimme gut ist. Da brauche ich nicht groß zu beten drüber. Ja, das wissen wir auch. Aber Entscheidungen, die vielleicht Auswirkungen haben, die müssen wir dann mit unserem Herrn bereden. Haben wir den heutigen Morgen alle uns in die Hand Gottes befohlen? Oder denken wir, wir können den Sonntag ja ohne ihn gestalten, oder? Merkt ihr, das haben wir tatsächlich Gnade Gottes nötig, die uns zeigt, leb dein Leben mit mir und nicht einfach drauf los. Es ist nur ein einziges Leben, das du leben kannst und das darfst du zu meiner Freude leben, sagt Gott. Das darfst du zu meiner Ehre leben und nicht gottlos leben. Allein schon der Gedanke, wir wollen etwas gottlos machen, der erschreckt uns ja, aber viele machen das. Junge Leute treffen ihre Partnerwahl, ohne dass sie vorher gebetet haben. Wie schrecklich. Und dann läuft es nachher schief und wer ist dann daran schuld? Gott. Nein, ich bin schuld, weil ich nicht gebetet habe vorher. Es gibt ja ganz wichtige Entscheidungen im Leben, die müssen wir doch mit Gott treffen. Aber auch die kleinen Einzelheiten unseres Lebens, wie wir unser Leben gestalten, ob wir 5-mal in Urlaub fahren wollen oder nicht, oder ob wir Gemeinde besuchen, sind doch Fragen, die wir mit Gott bereden wollen, oder? Ihr merkt, es hat einen Anspruch an unser Leben. Gott sagt, ich möchte mit dir leben, du darfst mit mir leben und nicht ein gottloses Leben führen. Und das Zweite ist, damit wir zu weltlichen Begierden auch Nein sagen. Und weltliche Begierden, das ist nicht die Sexualität, das ist das, wonach die Welt strebt. Was ist wichtig für die Welt? Das ist Ruhm, Ehre, Ansehen, Geld. Das sind so Dinge, nach denen die Welt sich ausstreckt. Und dann sagen wir als Christen Nein dazu. Unser Ziel ist nicht, Hauptsache viel ein großes Portemonnaie zu haben oder ein gutes Bankkonto oder ein eigenes Haus zu besitzen oder auch Besitz überhaupt zu bekommen. Das ist nicht erstrebenswert. Das sind Dinge, nach denen die Welt verlangt, aber wir doch als Christen nicht. Und wir merken, wir haben Gnade Gottes nötig, immer wieder darauf hingewiesen zu werden. Junge, das ist nicht dein Lebenszweck. Lebe für andere, für wichtige Dinge. Der Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Matthäus 6, 33. Wir haben es nötig. Die Welt heute hatte eine ganze Zeit lang das große Thema Gesundheit. Als ob Gesundheit das Wichtigste im Leben sei. Ihr Lieben, es ist schön, gesund zu sein, aber es ist nicht das Wichtigste im Leben. Wir ordnen nicht alles der Gesundheit unter. Das ist weltliche Begierden. Die Welt denkt heute, Klima ist das Schreckliche, was uns ereilt. Wir haben jedes Jahr was Neues, dass die Welt untergeht, ja? Übrigens, die Welt bleibt noch mindestens 1000 Jahre bestehen. Kann man aus der Bibel entnehmen. Also die geht nicht unter nächstes Jahr. Aber dann wird das Klima auf einmal so gemacht, als ob es ein Gott ist. Und wir sagen Nein dazu als Christen. Wir machen nicht bei diesem Treiben mit. Wir haben Gnade Gottes nötig, die uns Unterricht erteilt und sagt, Junge, nicht diesen Weg mitgehen. Der ist ein Holzweg, der führt nicht zum Ziel. Aber die Bibel ist nicht nur, dass sie sagt, was du nicht tun sollst, sondern sie sagt stattdessen, tu was Besseres. Sie sagt jetzt in Vers 12, damit wir besonnen, gerecht und gottselig oder fromm leben in den jetzigen Zeitlauf. Besonnen meint im Blick auf mich selbst. Wenn man den Titusbrief mal studieren würde, dann würde man sehen, dass die alten Männer aufgefordert werden, besonnen zu leben, die jungen Männer, die alten Frauen und die jungen Frauen. Alle sollen besonnen leben, einen gesunden Sinn entwickeln. Und ich glaube, gerade in unserer Zeit ist das überaus wichtig, dass man klare Sicht bekommt, dass man sich nicht von irgendwelchen Schlagzeilen aus Heute, Journal und Tagesschau beeinflussen lässt. Dass man klar darüber sieht, was die Bibel sagt und nicht, was irgendwelche seltsamen Leute sagen, die uns noch belügen wollen. Wir brauchen einen gesunden Sinn und diesen gesunden Sinn, den schärfen wir am Wort Gottes. Das ist unser Maßstab und nicht das, was irgendwelche sonstigen Menschen uns sagen. Besonnen zu sein heißt auch, dass ich überlege, bevor ich Antworten gebe. In den Sprüchen gibt es einen tollen Vers, der sagt, der ist eigentlich ein Narr, der antwortet, bevor er überhaupt die Frage weiß, ja? Aber manchmal sind wir schon. Da lassen wir gar nicht ausreden, wir wissen schon die Antwort sofort, aber der andere wollte was ganz anderes hören. Da muss man Besonnenheit lernen. Wir haben das nötig, gerade in unserer Zeit, dass wir nicht so aufbrausen und vielleicht auch sofort Entscheidungen treffen und Antworten geben. Zweitens, dass wir gerecht leben. Gerecht meint im Blick auf andere, jedem das zubilligen und zugestehen, was ihm zugehört. Das fängt mal bei dem Staat an. Gerecht leben bedeutet, dass wir keine Steuern hinterziehen. Nun, wir beide waren manchmal Kontrahenten, ja, nur auf dem Papier. Der Alfred und ich. Ich war im Finanzamt, er war Steuerberater, ja, da musste man schon mal ausfechten, wie weit kann man das Steuerrecht so anwenden. Wir wollten beide das Richtige, ja, aber dass wir Steuern hinterziehen, wollte keiner von uns, oder? Machen wir heute noch nicht. Wir machen die Steuererklärung nach bestem Wissen und Gewissen, unterschreiben dafür. Das ist gerecht. Egal, was der Staat mit dem Geld macht, das ist nicht mehr meine Verantwortung, ja. Ich weiß auch, dass er viele Sachen macht, wo ich sage, geht gar nicht, aber es ist nicht meine Verantwortung. Meine Verantwortung ist, Steuer zu bezahlen. Mal ein Beispiel für gerecht. Gerecht ist, wenn ich hier nach Mademühlen reinfahre, nach dem Ortsschild 50 zu fahren. Das ist gerecht. Dass wir diesen Anordnungen, die der Staat uns gibt, nachkommen. Und da will uns die Gnade Gottes immer wieder Unterricht erteilen und sagen, Junge, fahr langsam. In der 30er-Zone fährst du 30. Merken, dass gerecht alles auch das, was in der Welt als gerecht angesehen wird, wenn ein Arbeitgeber sagt, du machst das und das und dann setze ich meine Arbeitszeit dafür ein. Das ist gerecht, denn dafür werde ich bezahlt und nicht für Pausen machen oder was auch immer. Ja? Wir wollen merken, wir müssen ein gerechtes Leben führen. Gnade Gottes will uns dazu Unterricht geben, immer wieder darauf hinweisen, lebe so. Und der dritte Punkt ist, gottselig oder fromm leben, das meint im Bezug auf Gott. Wir sind also fromme Leute. Ist das ein Schimpfwort, wenn man uns fromme nennt, oder ist das eine Auszeichnung? Also eine Auszeichnung wäre es, wenn ich auch fromm leben würde, ja? Dann ist es gut, ein Frommer zu sein. Wir haben keinen Heiligenschein. Das hat damit nichts zu tun. Aber wir wollen so leben, dass Gott sich an uns erfreut. Das beste Beispiel ist unser Herr Jesus Christus. Als er hier auf dieser Erde lebte, dann hat der Himmel sich zweimal über ihm geöffnet. Am Jordan, bei seiner Taufe und auf diesem Berg Matthäus 17, den wir den Berg der Verklärung nennen. Und da hat der Vater gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Wie hat sich der Vater gefreut, seinen Sohn hier zu sehen, der alle Zeit das, wie er selbst einmal sagt, ihm Wohlgefällige tat. Und jetzt möchte Gott, dass wir so ein Leben führen, ein gottseliges Leben, ein frommes Leben hier. Wir sind also in unseren Familien fromme Leute. Die Nachbarn bekommen mit, in diesem Haus wohnt Jesus. Da wohnt nicht der Zank und das Geschrei, sondern da wohnt Jesus. Das sind fromme Leute, oder? Auch hier im Dorf, wir sind doch alle bekannt, ihr hier in Mademühlen, ich in Breitscheid. Da kennt man uns doch. Sind wir fromme Leute, nur weil wir hier in die Wiesenstraße 8 gehen oder woanders hin? Oder weil wir Jesus in unserem Herzen haben und ihn ausleben? Die Gnade Gottes möchte, dass wir solche Menschen werden, die so umgestaltet werden, mehr in das Bild des Herrn Jesus. Dass wir ihm ähnlicher werden und so ein gottesfürchtiges Leben führen. Es geht noch weiter. Die Gnade Gottes möchte uns Unterricht erteilen, dass wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Sie möchte also, dass wir in einer bestimmten Erwartungshaltung leben. Und die Erwartungshaltung ist nicht, dass wir in 3 Jahren das und das geschafft haben und das gemacht haben, sondern dass unser großer Gott und Heiland Jesus Christus wiederkommt. Das ist Erwartungshaltung. Und die Frage, die stellt sich ja automatisch, lebe ich in dieser Erwartungshaltung? Wenn ich wirklich in dieser Haltung lebe, Jesus wird kommen und er hat es verheißen, dann werden auf dieser Erde manche Dinge geregelt. Dann möchte ich alles noch, was in meiner Macht steht, regeln mit im Miteinander. Streit, den ich vielleicht hatte, den will ich wieder beibiegen. Ich möchte dann in Frieden leben. Ich möchte alles tun, damit meine Mitmenschen von Jesus hören, damit sie mitgehen, wenn er kommt. Also Erwartungshaltung hat tatsächlich eine Auswirkung auf unser Leben. Das ist nicht was Theoretisches. Wenn ich wirklich darin lebe. Und jetzt möchte die Gnade Gottes, dass wir immer wieder daran denken, Herr, komm doch heute. Das ist eine Haltung. Als ich verlobt war, ja, und ich wusste, meine Braut würde um 15 Uhr kommen. Also um 14.55 Uhr war ich geduscht und das Deo war schon da und es war alles fertig, ja. Ich musste nicht aus der Dusche raushüpfen und sie war schon da. Dann habe ich ja keine Haltung mehr, keine Erwartung gehabt. Und so sollen wir auf unseren Herrn warten. Das möchte die Gnade Gottes in unserem Leben erreichen. Nicht erst in 1000 Jahren, nein, heute könnte er kommen. Ich habe jetzt vor kurzem eine Tasse geschenkt bekommen nach einer Vortragsreihe. Vielleicht heute stand da drauf. Das ist Erwartungshaltung, oder? Vielleicht heute. Und hier wird gesprochen von der glückseligen Hoffnung. Ich glaube, dass hier auch zwei Dinge genannt werden. Zum einen, dass der Jesus kommt, um alle Glaubenden zu sich zu nehmen. Schlagwort Entrückung. 1. Thessalonicher 4 wird davon gesprochen. Das hat er verheißen. Er sagt in Johannes 14, wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit wo ich bin, auch ihr seid. Das ist unsere glückselige Hoffnung, dass wir wissen, wir werden dann die ganze Ewigkeit bei dem Herrn Jesus Christus im Haus des Vaters im Himmel verbringen. Darauf warten wir. Und zweitens geht es auch darum, dass der Jesus hier auf diese Erde kommt und hier sein 1000-jähriges Reich errichtet, dass er der König der Könige und der Herr der Herren ist, Offenbarung 19. Dann freuen wir uns, dass Jesus hier Weltherrscher ist. Ihr Lieben, jetzt wird er verachtet, jetzt treibt man seinen Spott mit ihm, aber dann ist er Weltherrscher und darüber freuen wir uns, dass er dann geachtet wird von allen. Dann müssen sie alle ihre Knie vor ihm beugen, egal ob sie wollen oder nicht, sie werden es. Und wir freuen uns, dass unserem Herrn dann diese Ehre wird. Das ist hier sicherlich mit gemeint. Und dann sagt die Bibel, unser großer Gott und Heiland Jesus Christus. Ihr Lieben, manchmal kommen Zeugen Jehovas an unsere Türen und dann erzählen sie uns, dass Jesus das erste Geschöpf Gottes sei. Und dann sagen wir, nein, es stimmt nicht, er ist kein Geschöpf Gottes, sondern er ist selbst Gott. Und hier ist eine Bibelstelle dafür. Da wird gesagt, unser großer Gott und Retter Jesus Christus. Die Bibelstellen müssen wir mal so kennen, damit wir ihnen sagen, deine Lehre ist eine Irrlehre, die macht meinen Retter Jesus Christus klein. Nein, er ist ewiger Gott wie der Vater und der Heilige Geist. Oder 1. Johannes 5, Vers 20, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das ist Jesus Christus. Es gibt manche Bibelstellen, die seine ewige Gottheit ganz klar bezeugen. Auch Römer 9, Vers 5 wird von ihm gesprochen, dass er Gott ist, gepriesen in Ewigkeit. Und hier ist diese Stelle auch, unser großer Gott, der dann der Heiland, der Retter geworden ist. Ihr Lieben, ich mag das alte Wort Heiland. Ein Heiland heilt. Er heilt kaputte Herzen. Er heilt Beziehung zu Gott wieder. Und er heilt sogar untereinander Beziehung. Es ist wirklich ein großer Gott, der Mensch geworden ist und dann für uns an das Kreuz gegangen ist. Das wollen wir nie vergessen. Es ist der Retter Jesus Christus, der sich selbst gab für uns. Ihr Lieben, der hat sich selbst gegeben. Er hat keinen Stellvertreter geschickt. Ihr kennt sicher auch die Geschichte von Abraham und Isaak in 1. Mose 22. Da soll der Abraham ja seinen Sohn opfern, seinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, bekommt er gesagt. Und dann gehen sie beide zusammen zu diesem Berg in Moria. Und dann will der Abraham seinen Sohn opfern. Und da kommt der Engel des Herrn und sagt, tu ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Und dann kommt da hinten so ein Witter, den konnte der Abraham dann opfern anstelle seines Sohnes Isaak. Aber für den Herrn Jesus gab es keinen Witter.
hat sich selbst geopfert. So sagt die Bibel hier, der sich selbst für uns gegeben hat. Auf der einen Seite hat Gott seinen Sohn geopfert und auf der anderen Seite hat Jesus Christus sich selbst gegeben. Er sagt in Johannes 10, niemand nimmt das Leben von mir. Ich habe Gewalt, es zu lassen und habe Gewalt, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Und dann sagt uns die Bibel, Jesus neigte das Haupt und übergab den Geist. Er ist nicht an den Folgen der Kreuzigung gestorben. Er ist gestorben, weil er sich selbst gegeben hat. Er wollte sterben für dich und mich. Mit welchem Zweck? Damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte. Gesetzlosigkeit meint ein Leben ohne Regeln, wo man einfach sein Leben lebt. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 4, jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit, also das Prinzip des Eigenwillens. Und davon sind wir losgekauft. Und der Kaufpreis war sein Leben. 1. Petrus 1 sagt, sein Blut war der Preis. Nicht mit Gold und Silber sind wir erlöst, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Von diesem Prinzip des Eigenwillens losgekauft. Das heißt, dass wir als Kinder Gottes nicht mehr eigenwillig leben wollen. Wir sind wieder beim Thema. Sondern wir sind ein Eigentumsvolk, sein Eigentumsvolk. Ihr Lieben, wenn man darüber nachdenkt, wir gehören ihm. Das heißt, er hat das Sagen über mein Leben. Und wenn ich es lebe, wie ich es will, dann bin ich ein Dieb. Denn das Leben gehört mir gar nicht mehr. Ich gehöre ihm. Er hat die Bestimmung über mein Leben. Ein Eigentumsvolk. Wir haben wirklich Gnade nötig, immer wieder darauf hingewiesen zu werden, dass wir nicht uns selbst leben, sondern dem, der für uns gestorben und auferstanden ist, 2. Korinther 5. Dieses Eigentumsvolk ist gereinigt, das soll eifrig sein in guten Werken. Manchmal haben wir als Christen Probleme mit guten Werken. Und die Bibel sagt auch, dass niemand gerettet werden kann durch Werke, allein durch die Gnade, Epheser 2, nicht aus Werken. Aber wenn man gerettet ist, wenn man ein Kind Gottes ist, dann werden wir aufgefordert, gute Werke zu tun. Und es gibt zwei Arten von guten Werken. Als die Maria die Füße des Herrn Jesus Christus salbte, dann sagt der Jesus ihr, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Es hatte überhaupt keine Auswirkungen für andere. Aber das war Ehre und Lob Gottes. Also wenn wir Gott loben, preisen, anbeten, ist das ein gutes Werk. Und zweitens gibt es gute Werke, die für die Menschen gut sind. Da gab es in der Apostelgeschichte 9 eine Frau, Tabitha oder Dorcas, die hat genäht für Witwen. Die hat gute Werke getan. Das, was sie konnte, hat sie für andere getan. Wir dürfen also eifrig sein in guten Werken. Und hier gerade im Titusbrief, dann wird das Thema gute Werke noch öfters erwähnt. Kapitel 3, Vers 1, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Vers 8, sie sollen Sorge tragen, gute Werke zu betreiben. Vers 14, sie sollen lernen, für die notwendigen Bedürfnisse gute Werke zu betreiben. Jetzt könnte man ja fragen, ja, was sind das denn für gute Werke? Was soll ich denn jetzt konkret tun? Und die Bibel gibt uns eine Antwort in Epheser 2. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also Gott hat die guten Werke schon da liegen und wir müssen sie nur sehen. Manchmal beten wir, Herr, zeig mir, was ich tun soll. Und dann zeigt er uns gute Werke. Dann ist das gar keine große Sache manchmal. Vielleicht einer alten Oma über die Straße helfen. Oder im Winter vielleicht mal Schnee schaufeln beim Nachbarn, wenn er nicht kann. Gute Werke, damit Menschen merken, die meinen es gut mit mir, mit dem Ziel für uns selbst, dass wir sie zu Jesus führen können. Da hast du den Boden bereitet und sie sind empfänglich für das Wort Gottes und dann dürfen wir ihnen den Jesus groß machen. Das ist das oberste Ziel, Menschen zu ihm zu bringen. Und dafür nutzen wir auch diese guten Werke. Nochmal, die Gott so vorbereitet hat, sagt die Bibel hier. Und der Titus bekommt gesagt, dass er das mit allem Nachdruck predigen soll. Nun, in Kreta, wo Titus gearbeitet hat, war das nötig. Wenn man so Kapitel 1 liest, wo der Titus arbeitete auf Kreta und Paulus zitiert hier einen ihrer eigenen Propheten, der gesagt hat, Kreta sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Da kann man sich vorstellen, dass das hier mit allem Nachdruck darauf hingewiesen werden sollte. Das muss man ja in Mademühl nicht machen, ja. Ihr seid ja keine wilden Tiere und faule Bäuche. Aber das war damals so und da musste er mit Nachdruck darauf hinlegen. Und ich glaube, wir haben es heute doch nötig, dass wir immer wieder darauf hingewiesen werden müssen. Das ist dein Lebensziel. Das ist dein Lebensstil, wie du leben sollst hier auf dieser Erde. Und dann merken wir, wir haben Gnade nötig. Herr, wir brauchen deine Gnade, um so zu leben, ein solches Leben zu deiner Ehre zu führen. Und dann bekommt der Titus noch gesagt, lass niemand dich verachten. Timotheus bekommt einen ähnlichen Vers geschrieben in seinem ersten Brief. Das bedeutet einfach, lebe so, dass niemand sagt, der predigt und handelt ganz anders. Das ist für alle, die das Wort Gottes auslegen, eine große Schwierigkeit, weil sie auch nicht unfehlbar sind. Ihr werdet keinen Prediger finden, der in allem genau das tut, was er immer predigt. Den gibt es nicht. Andi, stimmt, oder? Gibt es nicht. Deswegen ist das eine Aufforderung, ja, aber nicht nur für Prediger. Das gilt doch für jeden in der Familie. Wenn der Familienvater sagt, wir wollen so ein Leben führen und die Kinder sagen, Papa, du redest mir hier was? Wie lebst du eigentlich? Merkt ihr, da müssen wir selbst ja Vorbilder sein. Es betrifft uns alle, nicht nur die Prediger. Wir wollen niemand Anlass geben, dass er über uns lästern kann, weil wir was anderes sagen, als wir leben. Unser Leben muss hinter unserer Botschaft stehen. Und gerade in den Dörfern, in denen wir leben, wo wir bekannt sind, da kennen die Menschen unser Leben durch und durch. Und da wollen wir ein solches Leben führen. Und wir merken, auch da haben wir wieder die Gnade Gottes nötig, die uns auf diesem Weg Hilfe sein will. Und wir leben aus dieser Gnade, von diesem Gott aller Gnade, 1. Petrus 5. Dem dürfen wir uns anbefehlen. Herr, schenk mir diese Kraft, ein solches Leben für dich zu führen, dass mein Leben auch als Christ nicht vergeblich ist, dass ich Zeuge von dir bin und zu deiner Ehre lebe. Amen.